¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Einen wunderschönen guten Tag zum 113. Onda Info. Wir haben für euch mal wieder eine sehr ausgewogene Mischung von Neuigkeiten aus allen Ecken Lateinamerikas zusammengestellt. So schauen wir nach Venezuela, wo gerade in Caracas die 16. Jugend- und Weltfestspiele zu Ende gegangen sind. Außerdem haben wir uns mit dem Freihandelsabkommen zwischen den USA und den zentralamerikanischen Staaten beschäftigt, das US-Präsident Bush Anfang August unterzeichnet hat. Und last but not least beäugen wir argwöhnisch, wie das mit der Landenteignung der Moon-Sekte in Paraguay vor sich geht. Doch um den Süden nicht zu vergessen, zunächst die Meldungen aus Brasilien, Chile und Argentinien. Heute überwiegen dort ausnahmsweise mal die positiven Neuigkeiten. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Brasilien. Umverteilung von unten. So könnte man den spektakulären Bankraub in der brasilianischen Provinzhauptstadt Fortaleza auch nennen. Denn ein 200 Meter langer Tunnel war es, durch den die Räuber bereits vor 10 Tagen umgerechnet 53 Millionen Euro entwendeten. Die Zentralbank von Fortaleza galt bis dahin als eine der sichersten Filialen überhaupt. Trotzdem blieben der als Gärtnerei getarnte Tunneleingang und das dreimonatige Buddeln unentdeckt. Die Entwohner äußerten sich allesamt sehr positiv über die freundlichen und spendablen Kunstrasenverkäufer, die jetzt mit insgesamt 3,5 Tonnen Geldscheinen auf der Flucht sind. Inzwischen sind zwar bereits 4 der Panzerknacker gefasst worden, der Großteil des Geldes bleibt jedoch nach wie vor verschwunden. Und das unauffällige Verprassen der Beute dürfte gar nicht so schwierig sein. Denn die entwendeten alten, nicht nummerierten 50 Reais-Scheine sind kaum aufzuspüren. Inzwischen hat die brasilianische Bundespolizei jedoch immerhin einen Verdacht, wessen kriminelles Talent hinter dem Coup stecken könnte. Moises Teixeira da Silva, ein verurteilter Bankräuber, soll es gewesen sein. Vor 4 Jahren entkam er zusammen mit 100 Mithäftlingen aus dem berüchtigten Gefängnis Garandiru, natürlich durch einen Tunnel.
Chile. Pinochets Ehefrau und Sohn verhaftet. Die mächtigste Familie Chiles muss sich vor der Justiz verantworten. Am 11. August wurde die Ehefrau von Ex-Diktator Augusto Pinochet, Lucía Iriarte, und sein jüngster Sohn Marco Antonio vorläufig festgenommen. Sie werden als Komplizen Pinochets des Steuerbetrugs beschuldigt. Der Anklage nach haben sie Staatsreserven ins Ausland auf Konten von insgesamt 22 Banken transferiert. Es geht hierbei um eine Summe von fast 27 Millionen US-Dollar. Der chilenische Präsident Ricardo Lagos versucht jedoch zu relativieren.
Es handelt sich um eine Entscheidung eines Mitglieds der chilenischen Justiz, die einen Prozess in Gang gesetzt hat. Man sollte jedoch keine vorschnellen Schlüsse daraus ziehen.
Die Festnahme, angeordnet durch Richter Sergio Munoz, hatte zur Folge, dass sich Lucía Iriarte in ein Militärkrankenhaus einliefern ließ, wo sie unter polizeilicher Bewachung eine Nacht verbrachte. Die Begründung hierfür waren gesundheitliche Probleme. Am folgenden Donnerstag wurde Lucía Iriarte vom Berufungsgericht bereits wieder auf Kaution freigelassen. Ihr Sohn Marco Antonio hingegen bleibt weiterhin inhaftiert, weil er, so die Justiz, eine öffentliche Gefahr darstelle. Augusto Pinochet, Ehemann und Vater, beeilte sich, die gesamte Verantwortung auf sich zu nehmen. Die Anklage gegen Mitglieder seiner Familie entbehre jeglicher Grundlage. Richter Munoz jedoch hat handfeste Beweise für die Beteiligung von Lucía Iriarte und Marco Antonio an dem Steuerbetrug. Im Moment läuft der Prozess gegen die 3 Pinochets weiter.
Argentinien. Argentinien hat am 8. August die von Deutschland beantragte Auslieferung des Ex-Diktators General Jorge Rafael Videla und des früheren Junta-Mitglieds Admiral Emilio Eduardo Massera abgelehnt. Der Bundesrichter Sergio Torres verwies darauf, dass sich die beiden unter Hausarrest stehenden Ex-Militärs wegen Verbrechen während des Militärregimes von 1976 bis 1983 vor der argentinischen Justiz verantworten müssen. Deutschland hatte im vergangenen Jahr die Auslieferung Videlas, Maceras und des inzwischen verstorbenen Ex-Generals Carlos Guillermo Suárez Mason beantragt. Das Auswärtige Amt verwies dabei auf Anträge der Staatsanwaltschaft Nürnberg. Diese macht die drei ehemaligen Militärs für die Ermordung der Tübinger Theologiestudentin Elisabeth Käsemann und des Münchner Studenten Manfred Zieschank während der Militärdiktatur verantwortlich. Käsemann war nach den Ermittlungen der Nürnberger Justiz im Mai 1977 in der Nähe von Monte Grande in der Provinz Buenos Aires erschossen worden. Der 24-jährige Zieschank verschwand im März 1976. Seine Leiche wurde 1983 gefunden und zwei Jahre später identifiziert. Videla hatte sich 1976 an die Macht geputscht und stand bis 1981 an der Spitze der Militärjunta. Der Ex-Junta-Chef war 1985 zu lebenslanger Haft verurteilt, fünf Jahre später aber von dem damaligen Präsidenten Carlos Menem begnadigt worden. Zurzeit sitzt er in Argentinien wegen des mutmaßlichen Raubs von Babys aus Folterzentren und wegen des Verschwindenlassens von Regimegegnern unter Hausarrest. Während der Militärdiktatur in Argentinien wurden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen bis zu 30.000 Menschen verschleppt, gefoltert und ermordet, unter ihnen rund 100 Deutsche und Deutschstämmige.
Rosita, abrime la puerta.
Vor zwei Wochen gab der paraguayische Senat grünes Licht für eine Gesetzesvorlage, die die Enteignung von 52.000 Hektar Land vorsieht, die sich im Besitz der südkoreanischen Moon-Sekte befinden. In wenigen Tagen will das Parlament in Asunción endgültig über die Verabschiedung des Gesetzes entscheiden. Das hätte die Übertragung des Landes an die ansässigen Bauern zur Folge. Die Moon-Sekte kaufte bereits im Jahr 2000 im großen Stil Land im Norden Paraguays auf. Dazu zählt auch die entlegene Gemeinde Puerto Casado, die sich inmitten des umstrittenen Landes befindet. Deren wichtigste Infrastruktur, wie der Flughafen, der Hafen am Rio Paraguay, die Schulen und verschiedene historische Gebäude, übernahm die international agierende Sekte direkt mit, sodass das öffentliche und wirtschaftliche Leben faktisch unter ihrer Kontrolle steht. Kurz vor der Entscheidung des Parlaments heizt sich die Stimmung zwischen der lokalen Bevölkerung und den Arbeitern der im Puerto Casado ansässigen Tochterfirma des Moon-Konglomerates auf. Im Juli marschierten hunderte Bauernfamilien der Gemeinde die knapp 700 Kilometer bis zur Hauptstadt, um für die Enteignung zu demonstrieren. Unterstützt werden sie von der katholischen Kirche, sozialen Bewegungen und politischen Parteien. Gleichzeitig karrte die Sekte ihre Arbeiter an, die Gegendemonstrationen veranstalteten. Außerdem blockierten sie die Zufahrtsstraßen Puerto Casados und drohten mit weiteren Maßnahmen. Diese scheinen nun eingetroffen zu sein. In der Nacht vor der Entscheidung des Senats ging die lokale Radiostation in Flammen auf. Die Journalistin Nelida Otasu schildert die Ereignisse.
Unbekannte sind in Puerto Casado in die Pfarrei San Ramon Nonato eingedrungen und haben die Radiostation zerstört. Sie haben ein Feuer verursacht, wahrscheinlich mit selbstgebauten Brandbomben. Dadurch wurde das technische Equipment komplett zerstört. Aus diesem Grund ist die Radiostation außer Betrieb und die Bevölkerung ohne Verbindung zur Außenwelt. Radio Quebracho Putti ist das einzige Radio in Puerto Casado. Es ist eine lokale Radiostation.
Die mutwillige Zerstörung des einzigen Mediums der gesamten Region hat ihre Ursachen in der aktiven Rolle, die das Radio bei der Unterstützung für die Rückerstattung von Land gespielt hat. So rief der Sender wiederholt die Bevölkerung dazu auf, die Regierung unter Druck zu setzen. Diese hat mittlerweile eine militärische Sondereinheit in den Ort geschickt, um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern. Obwohl die Bewohner von Puerto Casado davon überzeugt sind, dass sich die Urheber des Brandanschlags unter den Arbeitern der Moon-Tochterfirma befinden, sind keine Ausschreitungen zu befürchten. Nelida Otasu.
Die Leute vor Ort glauben, dass es die Arbeiter waren. Die Vorhängeschlösser wurden vorsätzlich aufgebrochen und man ist durch eine Hintertür eingestiegen. Anschließend kamen die selbstgemachten Brandbomben zum Einsatz. Zurzeit untersucht die Polizei die Überreste. Aber die ansässige Bevölkerung, die ja auch diejenige ist, die das Land für sich beansprucht, bleibt ruhig. Trotz dieser Provokation wollen sie sich ruhig verhalten.
Am vergangenen Sonntag sind sie zu Ende gegangen. Die 16. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Caracas. Etwa 15.000 Jugendliche aus 144 Ländern diskutierten hier eine Woche lang über den Irakkrieg, den Hunger in der Welt, den Sozialismus, die Ziele der bolivarianischen Bewegung und das Unbehagen der Geschlechter. Für OnDaLive vor Ort war unser Korrespondent Markus Plate.
Mi nombre es Diego Terán. Soy de Ecuador, vengo del cantón Otavalo.
Sí, mi nombre es David Abramsan. Yo vivo de Sahara Occidental.
My name is Christelle Crane. I'm from Michigan.
Venezuela hat Jugendliche und Studenten aus der ganzen Welt zu Gast. 15.000 Teilnehmer aus 144 Ländern. Nie zuvor war das Karibikland Schauplatz eines so großen und internationalen Treffens. Auf der Eröffnungsfeier am Montag ziehen die Delegierten nach Nationen geordnet am venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez vorbei.
Wir sind heute hier, um die 16. Weltfestspiele der Jugend und Studenten auf diese wundervolle Weise im bolivarianischen Caracas zu eröffnen.
Die Weltfestspiele der Jugend und Studenten haben eine lange und in erster Linie linke Tradition. Seit dem ersten Mal 1947 in Prag fanden alle Spiele in sozialistischen, neutralen oder blockfreien Ländern statt. Der Charakter der Weltfestspiele hat sich seit Ende des Kalten Krieges gewandelt. Sowohl das Themen- wie auch das Meinungsspektrum ist größer geworden. Beißende Kritik an den USA vereinen auch dieses Mal alle Teilnehmer. George Bush ist das Feindbild Nummer 1. Und das kommt auch im Motto dieser Weltfestspiele zum Ausdruck. Gegen Imperialismus und Krieg. Hugo Chavez, linker und überzeugter Populist, ist da ganz in seinem Element.
Unsere Aufgabe ist die Rettung der Erde vor der Unbarmherzigkeit des nordamerikanischen Imperialismus, des grausamsten und mörderischen Imperiums, das es in der Weltgeschichte gegeben hat.
Chavez polemisiert, da steht er seinem Widersacher im Norden kaum nach. Aber Stil und Inhalt kommen an unter den Jugendlichen und Studenten, auch unter den Delegierten aus den USA.
Die Eröffnungsfeier war total nett, das hat echt Spaß gemacht und Chavez war toll. Er hat jedem wirklich aus der Seele gesprochen und wir alle haben uns so gefreut, ihn zu sehen. Die meisten in meiner Delegation sind absolut gegen den Krieg. Wir wollen raus aus dem Irak. Wir wollen nicht mehr andere Länder erobern und Krieg führen. Und es freut mich, dass Chavez unsere Position unterstützt.
Doch es geht auf den Weltfestspielen nicht nur um Parolen. In den weit über 100 Seminaren, Workshops und Diskussionsrunden wird die zunehmende Dominanz großer Unternehmen in allen Bereichen des Lebens thematisiert. Die Einschnitte in Sozialprogramme, der Abbau von Bürgerrechten unter der Begründung einer angeblichen Terrorismusgefahr. Im Bereich Kultur und Medien wird die zunehmende Kommerzialisierung angeprangert. Nachrichten wie Musik müssen dabei nicht nur profitträchtig sein, sie würden zunehmend auch zu einem Manipulationsinstrument. Der Widerstand dagegen wird lauter, gerade in Lateinamerika.
Ich bin Gian Hernandez, ich komme aus Uruguay und bin dort in der Gewerkschaft aktiv. Wir erleben, dass die Jugend sich wieder mehr für die Völker der Welt interessiert, überhaupt, dass soziale Bewegungen stärker werden. Alle setzen sich für Alternativen zu dieser kapitalistischen Welt ein. Ich meine, diese Alternative kann nur eine sozialistische sein.
Vor allem in Lateinamerika und Afrika steht das Thema Entschuldung ganz oben auf der Liste. Zinsbedienung und Tilgung verschlingen oft mehr Geld, als die Gesundheits- und Bildungsetats ausmachen. Die sozialen Bewegungen fordern eine bedingungslose Streichung der Auslandsschulden. Die argentinische Teilnehmerin Beverly Keane.
Wir sehen überall auf der Welt, dass Haushaltsmittel nicht der Bevölkerung zugutekommen, sondern zur Begleichung von Auslandsschulden verwendet werden. Und das, obwohl selbst der Papst anerkannt hat, dass die Schulden Lateinamerikas, Afrikas und Asiens bereits fünffach zurückbezahlt worden sind. Die Länder des Südens haben im letzten Jahr über 400 Milliarden Dollar an den Norden gezahlt und dafür nur knapp 80 Milliarden an Entwicklungs- und humanitäre Hilfe erhalten. Da stellt man sich dann doch die Frage, wer hier wem etwas schuldet.
Auch die europäischen Delegierten kämpfen gegen neoliberale Konzepte. Angeblich, um die Wettbewerbsfähigkeit des alten Kontinents zu erhalten, müsse die Bevölkerung immer größere Einschnitte verkraften. Bei Löhnen, im Gesundheitswesen, in der Altersversorgung, bei den Arbeitsbedingungen.
Ich heiße Julie und ich bin von der französischen Gewerkschaft CGT. Das Hauptproblem bei uns ist die Prekarisierung. Das betrifft vor allem uns junge Menschen. Du musst für sehr wenig Geld und unter äußerst schlechten Bedingungen arbeiten. Das kapitalistische System will dieses Regime auf alle arbeitenden Menschen ausdehnen. Deswegen kämpfen wir als junge Menschen nicht nur für uns selbst, sondern für alle.
Neben diesen Konsensthemen wagte sich das Festival aber auch an heikleren heran. Ein mit fast 1000 Delegierten erstaunlich gut besuchtes Seminar setzte sich mit der Diskriminierung und Gewalt aufgrund des Geschlechts und der sexuellen Orientierung auseinander. Durchaus erwähnenswert hatten Kommunisten, Sozialisten und Anarchisten doch lange Zeit fast ebenso große Probleme mit Homosexuellen wie die Bürgerlichen. Davon ist nur noch wenig zu spüren und auch Schwule, Lesben und Transgender haben Grund, sich an der Kapitalismuskritik zu beteiligen. Der brasilianische Aktivist Mario Cavallo.
Für Schwule ist ja ein ganz wunderbarer Markt geschaffen worden. Warum nur für Schwule und nicht auch für Lesben? Nun, es ist sehr wichtig, diesen Unterschied zu verstehen. Es liegt einfach daran, dass Männer heute immer noch mehr verdienen als Frauen. Wenn also zwei Männer eine Liebesbeziehung beginnen, dann gibt es da eben zwei Verdiener, die eine solche Familie innerhalb des kapitalistischen Systems vermutlich auch ernähren könnten. Aber der Staat lässt eine solche Familie nicht zu. Und da schwule Paare eben keine Kinder haben dürfen, bleibt natürlich ein Haufen Geld über. Denn was damit tun? Kinder gibt es schon mal keine. Und oft gibt es keinen Kontakt mehr mit dem Rest der Familie. Und dort beginnt ein großes Geschäft, eine Vermarktung der schwulen Lebensweise. Schwule müssen doch unentwegt für ihre Freiheit bezahlen. Sie bezahlen ihre Freiheit mit dem Eintrittsgeld für eine Disco oder eine Bar. Schwule zahlen, wenn sie eine Hochzeitsreise unter Schwulen oder Lesben verbringen wollen. Nein, das ist nicht die Art Freiheit, die wir haben wollen. Wir wollen uns nicht noch einmal den Markt aufdrücken lassen in allen Ecken der Welt.
Trotz des intensiven Workshop-Programms ist nicht alles trockene Materie bei diesen 16. Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Caracas. Der Hip-Hop kommt zu Wort, freilich nicht die kommerzialisierte Variante à la MTV, sondern der echte Hip-Hop, der das Leben in den armen Vierteln der Welt thematisiert und zum Kampf gegen die Ursachen und die Verantwortlichen von Armut und Unterdrückung aufruft.
Ich bin Daniel Alvarez, ich komme aus Bogotá, Kolumbien. Ich spiele in der Gruppe Sociedad Urbana. Wir wollen den Leuten mit dem Hip-Hop klar machen, wie es in den armen Vierteln Bogotás zugeht. Unsere Stücke handeln von Marginalisierung, Gewalt und den Morden. Aber mehr als darüber zu singen, wollen wir verändern. Wir wollen eine andere Gesellschaft.
Auch die argentinischen Hip-Hopperinnen Maria Marta haben einen sehr politischen Ansatz. Ihr Auftritt am Donnerstag im Ateneo, dem Museums- und Theaterplatz Caracas, wurde dementsprechend gefeiert.
Wir waren das erste Mal während des Staatsstreiches vor 3 Jahren in Venezuela, als alle Leute auf die Straße gegangen sind, um die Demokratie zu verteidigen. Wir sind dann zu den Gedenkveranstaltungen des Staatsstreichs 1 Jahr später wieder hier gewesen. Damals schien es vielen noch nicht so wichtig, Venezuela zu unterstützen. Im Gegenteil, wir wurden dafür viel kritisiert. Denn es gab damals diese internationale Medienkampagne, die die bolivarianische Revolution als Diktatur hinstellte. Aber ich glaube, das sind genau die Momente, wenn man konsequent sein und Präsenz zeigen muss. Wenn man physisch und nicht nur verbal dafür eintreten muss, worüber man singt. Wir glauben, dass unsere Generation hier die erste Revolution der jüngeren Vergangenheit erlebt.
und wir müssen sie klar und durch unsere Anwesenheit unterstützen. So kämpfen wir gleichzeitig gegen den Imperialismus der Regierung George W. Bush.
Caracas, der ideale Austragungsort für diese 16. Weltfestspiele. Für die Teilnehmer ist die bolivarianische Revolution in Venezuela mit ihrem Sozialprogramm und ihrer partizipativen Demokratie einer der wenigen Hoffnungsschimmer in diesem Jahrzehnt. Und die Weltfestspiele waren für die meisten ein einmaliges Erlebnis, mit viel Raum zum gegenseitigen Kennenlernen, vielen Informationen und einem bunten Programm. Organisatorische Mängel aufgrund der unerwartet hohen Teilnehmerzahl sind für das erste große Treffen dieser Art in Venezuela verzeihlich. Im Januar, wenn hier der amerikanische Teil des Weltsozialforums stattfindet, wird die Teilnehmerzahl noch um einiges höher sein. Ein Arbeitsauftrag. Anfang August unterzeichnete US-Präsident George W. Bush ein Freihandelsabkommen mit den zentralamerikanischen Staaten. Mit dem CAFTA-Vertrag werden nun die letzten Hürden für Handel und Investitionen zwischen den USA und Costa Rica, der Dominikanischen Republik, El Salvador, Guatemala, Honduras sowie Nicaragua fallen. Die Entscheidung war knapp. Mit nur 2 Stimmen Mehrheit winkten Bushs Republikaner das Abkommen im Kongress durch. Die meisten Demokraten stimmten dagegen. Arbeitnehmervertretungen der Textil- und Zuckerwirtschaft hatten sich gegen den Vertrag zur Wehr gesetzt. Ihre Befürchtung? Die Öffnung des Marktes könnte Arbeitsplätze gefährden. Doch nicht nur in den USA ist CAFTA umstritten. Von den zentralamerikanischen Ländern haben bisher nur die Parlamente von Honduras, Guatemala und El Salvador das Abkommen ratifiziert. Gewerkschaften und Bauernverbände befürchten den Verlust von Arbeitsplätzen, wenn die hochsubventionierten US-Agrarprodukte verstärkt in die Region kommen. Onda berichtet über die Situation in El Salvador, einem Land, das schon lange unter der US-freundlichen Ausrichtung und liberalen Freizügigkeit seiner Politiker leidet.
No a la pobreza, no a la miseria, no al TLC. Unidades unidas, todos decimos no al anillo periférico.
San Salvador am Tag nach der Ratifizierung des Freihandelsabkommens CAFTA im US-Kongress. Demonstranten ziehen mit Särgen vor das Parlamentsgebäude. Mit Rufen wie Nein zur Armut, Nein zur Misere, Nein zum Freihandelsvertrag machen sie klar, dass sie sich nichts Gutes von diesem Vertrag versprechen. Carlos Oriana Merlos von der regierungsnahen Unternehmerstiftung FUSADES dagegen feiert das Abkommen als Erfolg. Es sei ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Arbeitsplätzen, höheren Löhnen, besseren Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und nachhaltigem Wachstum. Sein Resümee?
Unterm Strich wird der Vertrag sehr positive Auswirkungen für die salvadorianische und die zentralamerikanische Wirtschaft insgesamt haben.
Für mehr als 80% der US-Exporte in die zentralamerikanischen Länder werden die Zölle nun innerhalb von 10 Jahren abgeschafft. Bis in 30 Jahren sollen alle Hürden fallen. Umgekehrt werden die Zentralamerikaner für 3/4 ihrer Lieferungen in den Norden keine Zölle mehr zahlen müssen. Damit wird eine bereits existierende Vereinbarung dauerhaft festgeschrieben. Zu den sensiblen Punkten des CAFTA-Vertrags gehört der Agrarbereich. Etwa 1/4 der salvadorianischen Bevölkerung lebt von der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Seinen Höhepunkt hat der Sektor allerdings schon längst überschritten. Eine weitreichende Liberalisierung der Wirtschaft in den 90er Jahren und die Vernachlässigung einer Förderung der heimischen Bauern sind mitverantwortlich für die Verarmung der ländlichen Bevölkerung. Mehr als 30% der Salvadorianer leben unterhalb der Armutsgrenze. Sie haben weniger als 1 US-Dollar täglich zur Verfügung. Zudem verschärften die Konsequenzen des tropischen Wirbelsturms Mitch im Oktober 1998 und das Erdbeben im Jahr 2001 die soziale Misere. Maria Carmen de Velis ist alleinerziehende Mutter von 4 Kindern und lebt im Süden des Landes in der Gemeinde Las Brisas.
Antiguamente, teníamos recursos como poder trabajarlo.
Früher hatten wir Mittel, um das Land zu bestellen, aber seit dem Hurricane ist uns kaum was geblieben. Wir haben kein Geld, weil es keine Arbeit gibt. Wenn es nach der Regierung ginge, gäbe es keine Landwirtschaft mehr. Die Düngemittel sind sehr teuer, das Saatgut ist sehr teuer und die Regierung unterstützt uns nicht.
Noch heute sind Ochsengespanne in der salvadorianischen Landwirtschaft keine Seltenheit. Kleine und mittlere Produzenten haben es schwer, an Kredite zu kommen. Staatliche Finanzspritzen für Maschinen, Dünger und Transportmittel gibt es nicht. Angel Ibarra vom Netzwerk gegen Handel und Investition, Sintichan, stellt deshalb mit Blick auf den CAFTA-Vertrag die Frage:
Wie soll denn eine Bäuerin oder ein Bauer aus El Salvador mit einem US-Landwirt konkurrieren? Die US-Farmer werden durchschnittlich mit $20.000 im Jahr subventioniert und verfügen über hochmoderne Produktionsmittel.
Damit stehe nicht nur die Existenzgrundlage der Kleinbauern auf dem Spiel. Auch die Möglichkeit, mit heimischen Produkten die Ernährungssicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, sei in Gefahr, befürchtet Ibarra.
¿Qué maíz va a comer la gente en El Salvador? El maíz transgénico. Amarillo, cultivado para cerdos en Estados Unidos, o va a seguir comiendo el maíz blanco.
Welchen Mais sollen denn die Leute in El Salvador künftig essen? Den genveränderten gelben Mais, der in den USA angebaut wird, um Schweine zu mästen? Oder werden wir uns weiterhin mit dem weißen Mais ernähren, den unsere Bauern und Indigenas seit 10.000 Jahren kultivieren? Wir werden mit einem enormen Dumping konfrontiert sein. Man wird uns mit Mais von geringer Qualität überschwemmen, der auch noch hochgradig verseucht ist. Das bedroht unsere Nahrungssouveränität. Dasselbe lässt sich auch über Bohnen und Reis sagen. Nein, es ist offensichtlich. Der Freihandelsvertrag, wie er in Bezug auf den Agrarsektor verhandelt wurde, bedeutet für die salvadorianische Landwirtschaft den Gnadenschuss.
En la forma como fue negociado, en términos de agricultura, significa ni más ni menos que un tiro de gracia para la agricultura salvadoreña.
Auch der industrielle Bereich des CAFTA-Abkommens ist umstritten. Nicht zufällig haben die US-Demokraten fast geschlossen gegen den Vertrag gestimmt. Sie hatten zuvor vergeblich gefordert, dass soziale und arbeitsrechtliche Mindeststandards festgeschrieben werden. Ihre Kritik zielte dabei auf die in Zentralamerika ansässigen Weltmarktfabriken. In diesen sogenannten Maquiladoras sind Arbeitsrechte, adäquate Entlohnung und gewerkschaftliche Organisierung oft ein Fremdwort. Meist sind es Frauen, die hochwertige Kleidung für internationale Konzerne fertigen. Auch salvadorianische Arbeitervertreter hatten sich eine Festschreibung höherer Standards erhofft. Das ist nicht geschehen. Dafür müssen sich ausländische Unternehmen künftig nicht mehr vor einheimischen Behörden verantworten. Das könnte zu weiteren arbeitsrechtlichen Verstößen führen, befürchten Gewerkschafter. Carla Montalvo vom salvadorianischen Studienzentrum für Themen der Arbeitswelt, CEAL.
Han habido aproximadamente 4.000 personas despedidas desde diciembre del año pasado hasta la actualidad.
Seit letzten Dezember wurden etwa 4.000 Arbeiter in den Maquiladoras entlassen. Das ist die Folge der Fabrikschließungen. Viele sind nach China abgewandert. China ist mittlerweile Mitglied in der WTO und zudem ist das Multiphase-Abkommen ausgelaufen, mit dem die Quoten von Kauf und Verkauf von Textilien reguliert wurden. Die Märkte sind dort besser. Die Löhne niedriger und die Unternehmen müssen keine besonderen arbeitsrechtlichen Bedingungen erfüllen. Was liegt also näher, als El Salvador zu verlassen und nach China abzuwandern?
Die Maquiladoras gehören zu den wichtigsten Einnahmequellen der zentralamerikanischen Staaten. Tatsächlich ist mit China nun ein großer Konkurrent herangewachsen. Der Verband der Maquila-Betreiber El Salvadors geht davon aus, dass höchstens 40.000 bis 50.000 der derzeit 90.000 Arbeitsplätze erhalten bleiben. Auch ein freizügigerer Zugang zu den US-Märkten kann die salvadorianische Industrie vor dieser internationalen Entwicklung nicht schützen. Carla Montalvo schlussfolgert:
Der CAFTA-Vertrag bringt überhaupt keine positiven Veränderungen für den Maquila-Sektor. Weder mehr Arbeitsplätze noch eine Verbesserung der Arbeitsrechte.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Diese Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.